ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Noch keinen ganzen Monat ist SWR 1 Leute-Gast Klaus Krämer als Bischof im Amt. Was hat sich seit der Weihe am 1. Dezember grundlegend geändert?
Ja, der Terminkalender hat sich in ungeahnter Weise verdichtet. Ja. Das bringt das Amt so mit sich. Der 1. Dezember war natürlich schon ein großes Fest, das mit sehr viel, auch Gästen, die nach Rottenburg gekommen sind, gefeiert werden konnten. Das hat mich sehr gefreut. Ja, und dann hatte ich noch mal ein paar Tage später mit allen unseren Mitarbeitern einen Gottesdienst in Rottenburg. Das war auch eine sehr entspannte und gute Atmosphäre. 650 Teilnehmer sind gekommen. Wir sind also eine große Dienstgemeinschaft in der Leitung der Diözese. Und am Sonntag drauf war ich in Stuttgart dann. Da ist ja die Konkathedrale und das gehört natürlich zur Amtseinführung dazu, dass auch der neue Bischof dann sehr schnell einen ersten Besuch in der Konkathedrale macht. Das war auch nochmal eine wunderbare Begegnung mit vielen Menschen. St. Eberhard ist natürlich um einiges größer als der Rottenburger Dom. Da hatten mehr Menschen Platz. Ja, und dann ging es aber auch schon direkt in den synodalen Ausschuss nach Wiesbaden. Also es geht direkt in die Themen auch der Bischofskonferenz, auch der Deutschen Kirche, in die ich jetzt natürlich auch in der neuen Rolle dann sozusagen dann jetzt hineinwachsen muss, wobei ich viele auch von dort aus meinen früheren Funktionen schon kenne, sodass es jetzt keine ganz neue Erfahrung war. Und dann geht es jetzt auf Weihnachten zu. Das genau. ist einfach das, eine Zeit, in der es immer sehr dicht ist, weil es mit vielen Terminen, mit der Weihnachtspost, die zu bewältigen ist. Und es kommen noch viele Pressegespräche noch dazu, viele Zeitungsartikel, die erbeten worden sind. Ja, das war so das Programm der letzten Wochen.
Also diese Kombination aus anstehendem Weihnachtsfest, neu im Bischofsamt, ist dann schon, wie Sie sagen, hat für eine Verdichtung im Kalender gesorgt. Wie kann ich mir den Tagesablauf bei Ihnen vorstellen? Wie lang sind die Tage bei Ihnen aktuell?
Ja, ich stehe morgens auf und frühstücke und dann habe ich so einen kleinen geistlichen Impuls, dass ich das Morgengebet bete. Das ist für mich gerade auch in der Adventszeit nochmal so ein Anker im Tag. Und dann geht es entweder ins Büro oder es sind auch häufig Sitzungen, die dann stattfinden, so dass der Tag eigentlich gut gefüllt ist mit Sitzungen, mit Gesprächen, die ich führe. Ich habe schon einige wichtige Gespräche auch in den letzten 2,5 Wochen gehabt und dann versuche ich immer wieder am Schreibtisch dann die Dinge, die Post zu sichten und die Unterschriften zu leisten, die ein Bischof eben leisten muss. Und abends sitze ich dann häufig am Schreibtisch und überlege noch an längeren Texten oder mache mir auch Gedanken über die Predigten, die anstehen.
Welche Zuständigkeiten haben Sie eigentlich? Also Sie haben, was ich dann sozusagen in der Vorbereitung gelernt habe, dass Rottenburg-Stuttgart die drittgrößte Diözese in Deutschland ist, nach Köln und Münster. 1,6 Millionen Katholikinnen und Katholiken. Sie haben gerade schon von Ihrem Team sozusagen um sich herum gesprochen, was ja dann auch schon sehr groß ist. Das ist natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung.
Ja, das Bischofsamt ist die Gesamtleitung der Diözese und da hängt viel dran. Es ist natürlich nicht nur die Zentralverwaltung, das ist der Apparat, der unmittelbar zuarbeitet, sondern sind natürlich die immer noch über 1000 Kirchengemeinden und die vielen Institutionen, die karitativen Einrichtungen, die einen großen Anteil auch der Mitarbeiter und der Aktivitäten umfassen. Also es ist ein breites und großes Feld, aber ich habe natürlich viele verantwortliche Mitarbeiter, mit denen ich da eng zusammenarbeite, die für ihre Bereiche verantwortlich sind, die ich auch schon sehr gut kenne, weil ich im Leitungskreis ja jetzt auch die letzten 4,5 Jahre aktiv mit dabei war. Von daher kann ich mich da auf bewährte Kooperationsstrukturen dann auch stützen.
Also Sie haben schon sozusagen einen Vorteil dadurch, dass Sie nicht ganz neu in diesem Team sind, sondern schon viele Menschen um sich herum kennen. Jeder Bischof hat ein eigenes Wappen. Darin steckt bei Ihnen der Wahlspruch aus dem Johannesevangelium: Du hast Worte ewigen Lebens, und zu sehen ist auch der Stern von Bethlehem. Ist das sozusagen, zielt das auf Ihre Tätigkeit früher als Leiter des Kindermissionswerks Die Sternsinger ab?
Ja, das ist ein vielschichtiges Symbol. Es ist richtig, dass das natürlich das auch zitiert, der Stern, der Sternsinger-Aktion, die einen ganz wichtigen Teil auch in meiner Biografie in den letzten Jahren vor allem eingenommen hat und die Heilige Schrift ist noch drin in diesem Wappen, das auch ein bisschen ein Hinweis auf Missio ist, weil wir bei Missio vor allem die kleinen christlichen Gemeinschaften seit Jahrzehnten unterstützen in aller Welt als ein pastorales Modell mit großen Gemeinden auch wirklich dann pastoral umzugehen. Und da spielt das Bibelteilen auch eine starke Rolle. Das ist so der spirituelle Grund dieser pastoralen Konzeption. Und dann nimmt es natürlich die Bibelstelle auf. Du hast Worte ewigen Lebens, die im Johannesevangelium, die Passage im Leben Jesu markiert, wo sich die Menschen von Jesus abzuwenden beginnen und er die Jünger dann fragt, wollt auch ihr weggehen? Mhm. Und Petrus dann sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und das fasst für mich eigentlich auch die Situation, in der wir als Kirche im Moment stehen, eigentlich fast wie in einem Brennglas zusammen, dass wir durchaus eine Situation haben, wo sich Menschen von der Kirche abwenden. Das ist auch für uns keine leichte Situation. Aber dann eben nochmal die Besinnung darauf ist, was hält uns in der Kirche, was ist uns wirklich wichtig. Und da ist es eben die Orientierung an Jesus. Das ist auch der Stern letztlich, ist der Leitstern oder der innere Kompass, den wir auch haben. Und am nächsten kommen wir ihm, wenn wir in die Heilige Schrift schauen. Und von daher fasst das meine Biografie, aber auch das, was ich als Bischof vorhabe mit der Diözese, glaube ich, ganz gut zusammen.
Bischof Klaus Krämer ist zu Gast in SWR1 Leute. Er leitet die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zum Start in Ihrem neuen Amt haben Sie gesagt, Sie wollen den Menschen sehr nahe sein. Wie geht man das an?
Indem man viele Menschen trifft, einfach in der Diözese. Also ich werde viele Gemeinden besuchen, ich werde auch viele Einrichtungen besuchen, ich werde mit vielen Gruppen das Gespräch suchen. Da ist auch ein großes Interesse da und ich freue mich darüber, einfach mit vielen nochmal direkt in Kontakt zu kommen. Das ist auch, denke ich, eine der schönen Seiten des Amtes, dass man nicht nur in Rottenburg in der Zentralverwaltung sitzt, sondern dass man wirklich in die Diözese hinausgeht und diese Begegnungen dann auch wirklich dann auch genießt und praktiziert.
Sie hatten es eben schon erwähnt, 1000 Gemeinden sind es rundum, die zur Diözese gehören. Das heißt, wenn Sie jede einzelne tatsächlich besuchen würden, wäre es eine lange Tour, die Sie vor sich haben.
Ja, ich bin mal gespannt, ob ich am Ende meiner Bischofszeit auch wirklich alle besucht habe. Das ist anspruchsvoll, aber wir haben natürlich diese Gemeinden auch in Seelsorgeeinheiten zusammengefasst und auch in Dekanaten. Also es gibt da Möglichkeiten auch in absehbarer Zeit wirklich mal durch die Diözese zu kommen. Aber es ist, glaube ich, einfach ein bleibender Anspruch als Bischof, da sehr präsent zu sein und möglichst viele Termine wahrzunehmen.
Soll diese Nähe, die Ihnen wichtig ist, dann auch die Basis für mehr Vertrauen in der Kirche sein, was ja in den vergangenen Jahren dann tatsächlich auch gelitten hat?
Ja, ich glaube, dass das ein ganz entscheidendes Moment ist, einfach das Gespräch zu suchen, auch hinzuhören, was wirklich die Sorgen der Menschen sind, da ein offenes Ohr zu haben und nicht gleich fertige Antworten zu präsentieren und aber auch wahrzunehmen, was an Aufbrüchen und Ideen in der Diözese wirklich auch im Gange ist im Moment. Das ist häufig viel mehr, als man denkt. Es gibt viele Versuche, auch neue Wege zu gehen, auch junge Menschen anzusprechen mit neuen Formaten. Das wird für mich nochmal eine sehr interessante Entdeckungsreise auch sein, allen diesen Dingen jetzt nachzugehen und auch selber ein Gefühl dafür zu bekommen, was sozusagen an neuen Impulsen in der Diözese schon lebendig ist und was vielleicht auch noch gefördert werden kann.
Aber ist natürlich auch ein ziemlicher Spagat. Sie sagen selber, Reformer und Bewahrer möchten Sie sein. Das stelle ich mir sehr anspruchsvoll vor.
Ja, das ist der Grundanspruch, unter dem wir stehen. Natürlich der Bewahrer, das heißt, dass wir natürlich die Botschaft, die wir zu verkünden haben, die ist uns mitgegeben sozusagen. Die steckt in unserer DNA als Kirche. Aber um sie wirklich auch weiterzugeben, müssen wir natürlich die Herausforderungen der aktuellen Zeit wahrnehmen, die nicht gering sind und auch neue Wege gehen, auch zum Teil eine neue Sprache finden, um diese Botschaft so ins Wort zu bringen, dass sie die Menschen von heute erreichen kann. Und deswegen muss sich die Kirche auch immer wieder verändern, damit sie sich im Kern treu bleiben kann.
Sie sprechen von der Kirche, nicht von der katholischen Kirche. Der Austausch zu Ernst Wilhelm Gohl, dem Landesbischof der evangelischen Landeskirche in Württemberg, ist der auch wichtig? Ist der auch Teil dessen?
Das ist ganz essentiell. Also wir haben eine ganz gute ökumenische Zusammenarbeit in ganz Baden-Württemberg. Wir nennen es immer das Vier-Kirchen-Format, weil wir natürlich in Baden-Württemberg die auch einmalige Konstellation haben, dass wir in einem Bundesland zwei Bistümer und zwei evangelische Landeskirchen haben und dadurch auch sehr, sehr gut zusammenwirken können auf allen Feldern des kirchlichen Lebens. Ich habe selber in diesem ökumenischen Format schon in den verschiedensten Themenbereichen mit evangelischen Kollegen und mit den Kollegen aus dem Erzbistum Freiburg zusammengearbeitet. Und der Kontakt zum Landesbischof ist natürlich besonders wichtig. Wir haben auch schon erste Kontakte gehabt und haben uns vorgenommen, bald schon uns Zeit für ein längeres Gespräch zu nehmen.
SWR1 Leute, weiter mit Bischof Klaus Krämer. Wenn wir mal eine Bestandsaufnahme machen, wie geht's der katholischen Kirche momentan oder der Kirche insgesamt?
Ja, es ist an sich eine komplexe Situation, in der wir sind. Wir haben natürlich negative Zahlen, was die Austritte angeht. Wir müssen uns auf Zeiten auch einstellen, wo einfach die Mitgliederzahlen geringer werden, auch die finanziellen Möglichkeiten, die die Gemeinden noch haben, geringer werden. Darauf müssen wir uns einstellen. Auf der anderen Seite erlebe ich auch sehr lebendige Gemeinden. Es ist nicht so, dass einfach das Leben in der Kirche generell immer geringer werden würde, sondern wir haben auch viele Aufbrüche. Wir haben viele neue Initiativen. Wir haben auch wirklich auch Leben in unseren Gemeinden. Und das nehme ich auch mit großer Freude wahr und möchte auch als Bischof dazu beitragen, dass das auch stärker wahrgenommen wird, dass wir wirklich auch diese andere Seite von Kirche, auch da, wo wir ganz bewusst versuchen, neue Wege zu gehen, dass die auch mehr ins Blickfeld vieler Menschen kommen.
Die Akzeptanz für die Kirche, die sich ja, also ich kenne es aus meiner eigenen Kindheit und Jugend, bin mit der katholischen Kirche auch groß geworden. Wie hat die sich über die Jahre und Jahrzehnte Ihrer Meinung nach verändert?
Ich denke, wir haben natürlich die Zahl von Austritten, die wir feststellen, die auch sich jetzt in den letzten Jahren noch ein bisschen beschleunigt hat. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite wird natürlich auch sehr wahrgenommen, was Kirche alles tut in der Gesellschaft. Wir haben einen hohen Anteil von Ehrenamtlichen nach wie vor in der Kirche. Die Katholiken sind nach neuesten Untersuchungen sind 50% der Katholiken ehrenamtlich tätig, in aber auch außerhalb der Kirche. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor auch für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Im sozialen Bereich ist die Kirche ein ganz wichtiger Player und das sind Dinge, die auch positiv wahrgenommen werden. Und ich war lange Zeit ja auch für die Missionsarbeit zuständig. Auch hier gibt es ein unglaublich großes Engagement gerade der deutschen Katholiken, auch die globalen Probleme in den Blick zu nehmen und mit Spenden auch Projekte zu fördern, die in ganz unterschiedlicher Weise dann Menschen in ganz anderen Erdteilen zugutekommen. Also da gibt es eine hohe soziale Verantwortung, ein hohes Engagement, das eben auch zur Realität von Kirche in unserem Land gehört.
Im Jahr 2023 gab es in Ihrer Diözese knapp 30.000 Kirchenaustritte. Das ist eine Zahl, die Ihnen nicht gefallen kann. Die Kirche vom Schnitt der Mitglieder liegt über dem Altersschnitt in der Gesamtbevölkerung. Also da muss dann sozusagen gerade frisches Blut in die Kirche gebracht werden.
Ja, in der Tat sind das Zahlen, die mich auch beunruhigen und die auch schmerzen. Das ist ganz klar. Und dieser Schmerz sollte uns ein Stachel im Fleisch sozusagen sein, da auch wirklich nochmal versuchen, neue Wege zu gehen, auch junge Menschen nochmal neu zu erreichen. Das ist ganz klar, dass wir da nicht einfach die altbewährten Dinge einfach nur praktizieren können, sondern auch beispielsweise im digitalen Bereich stärker unterwegs sein müssen, auch junge Menschen finden müssen, die ihren Glauben in einer Sprache vermitteln, der ihre Altersgenossen auch tatsächlich erreicht. Das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, dass wir die Botschaft, die eigentlich aus meiner Sicht an Aktualität nichts verloren hat, im Grunde genommen auch wieder in einer Sprache an die Menschen herantragen können, die sie wirklich erreicht, dass sie spüren, dass das auch Antworten auf ihre Fragen und Sorgen und Sehnsüchte sind und da sind wir unterwegs, das zu tun. Und ich denke, da müssen wir auch noch unsere Aktivitäten noch intensivieren.
Sie hatten eben schon die Nähe angesprochen, für die Sie sich sozusagen stark machen wollen, dass Sie den Menschen nahe sind. Wenn Gemeinden zusammengelegt werden, dann wird das Ganze ja auch schnell ein bisschen anonymer, dass man sozusagen eben nicht mehr den Ansprechpartner in seiner Gemeinde vor seiner Haustür hat. Das geht doch auch auf Kosten der Nähe dann.
Das wird die große Herausforderung sein, auch bei den Strukturdebatten, die wir jetzt haben. Die stehen auch jetzt an, dass wir ein pastorales Konzept für die Zukunft entwickeln. Auf der einen Seite natürlich die Ressourcen sparsamer einzusetzen, weil sie geringer werden, aber dadurch nicht an Nähe zu den Menschen zu verlieren. Das ist der Spagat, den wir hinbekommen müssen, der aber, denke ich, auch möglich ist. Und darum wird es gerade gehen, Modelle zu entwickeln, die eben diese Nähe zu den Menschen eben nicht ausdünnt.
Sie haben zuletzt Schlagzeilen gemacht, weil Sie gesagt haben oder sich dafür eingesetzt haben, dass auch verheiratete Männer Priester sein könnten, so hatten Sie es formuliert. Ist das denn dann eigentlich auch nur eine Idee aus der Not heraus, weil eben aktuell Priester fehlen?
Also es ist eine grundsätzliche Möglichkeit, dass auch verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden können. Das hat es auch in der Kirche immer schon gegeben. Es sind die sogenannten viri probati, bewährte Männer, die dann eben diesen Dienst auch übernehmen können. Es ist einfach die Grundüberlegung, dass die Feier der Eucharistie eine zentrale Bedeutung hat für unseren Zusammenhalt als Kirche. Das ist eigentlich die Quelle, aus der Kirche lebt. Und wir müssen darauf achten, dass das auch wirklich im Leben der Kirche präsent bleibt. Da müssen wir auch solche Wege gehen. Aber insgesamt ist es wichtig, einfach sehr viele Menschen auch zu beteiligen am Leben der Kirche. Und das sind eben nicht nur die Priester und die Hauptamtlichen, sondern sehr viele Ehrenamtliche, die eben das Leben in der Gemeinde tragen. Und mit denen zusammen werden wir die Aufgaben, denke ich, auch angehen können.
Und was wäre zum Beispiel mit Quereinsteigern fürs Priesteramt? Also was ist wichtiger, die Lebenserfahrung oder ein Studium?
Also wir haben sehr viele Quereinsteiger schon seit langem, die im Grunde genommen nach einer Berufstätigkeit doch nochmal die Entscheidung treffen, als Priester tätig zu werden. Und das sind ganz wertvolle Mitarbeiter, weil die wirklich natürlich Lebenserfahrung aus ganz unterschiedlichen Bereichen einbringen in dieses Amt. Also das ist ein Weg, den wir schon lange gehen und der auf Zukunft vielleicht sogar noch an Bedeutung gewinnen wird.
SWR1 Leute-Gast Dr. Klaus Krämer hat das Bischofsamt in schwierigen Zeiten der Kirche übernommen. Immer weniger Menschen, die in die Kirchen gehen, immer weniger Priester, immer weniger Geld. Hatten Sie auch mal drüber nachgedacht, dieses Amt nicht anzunehmen? Hätte man das überhaupt gedurft?
Ja, also ich bin mir sehr darüber im Klaren, dass da große Herausforderungen auf mich zukommen. Auf der anderen Seite wird auch viel Vertrauen in einen gesetzt. Und von daher habe ich dann doch den Mut gehabt, Ja zu sagen zu diesem Amt und weiß, dass ich mich da wirklich auch viele stützen kann, die mich begleiten und mir helfen, die Aufgaben wirklich anzugehen.
Die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der Diözese ist wahrscheinlich das größte und auch sehr emotionale Thema. Auch hier in der Diözese Rottenburg-Stuttgart wurden einer unabhängigen Kommission nach über Jahre Straftaten vertuscht. Wie gehen Sie dieses Problem an?
Ja, das ist in der Tat natürlich das bedrückendste Problem. Da ist sehr viel Vertrauen zerstört worden und ich selber stehe auch eigentlich immer wieder fassungslos vor diesen Dingen, weil man das eigentlich nicht wirklich verstehen kann, wie so etwas möglich ist. Gleichwohl muss man sich den Realitäten stellen und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, wirklich konsequent aufzuarbeiten, was geschehen ist. Das tun wir auch mit einer unabhängigen Aufarbeitungskommission, die noch in der Arbeit ist, die Anfang 27 dann den endgültigen Bericht vorlegen wird. Und dann haben wir eine verlässliche Grundlage, um einzuschätzen zu können, wie die Fälle dann mit Blick auf unsere Diözese dann tatsächlich zu bewerten sind. Aber noch wichtiger ist natürlich, dass wir Konsequenzen aus dem Ganzen ziehen und wirklich auch alles daran setzen, dass künftig solche Dinge nicht möglich werden, dass sie auf keinen Fall vertuscht werden. Da ist auch schon sehr viel von meinem Vorgänger auch schon in die Wege geleitet worden, dass der administrative Umgang mit diesen Fällen dann in einer transparenten und sachgemäßen Weise erfolgt. Da haben wir eine Kommission für sexuellen Missbrauch, die sofort die Fälle aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und da sind wir, glaube ich, mittlerweile schon auf einem guten Weg. Aber ganz wichtig ist auch die Präventionsarbeit, dass wir einfach mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich in Schulungen ganz konkret durchgehen, wie in Situationen adäquat zu handeln ist, damit wirklich diesem Unheil der Boden entzogen wird. Und da wollen wir als Kirche auch Vorreiter sein. Das ist eigentlich unser Ziel, dass wir wirklich zeigen, wir stehen zu dieser Realität, so schmerzlich sie ist. Wir ziehen die Konsequenzen und wollen auch Wege gehen, die Situation nachhaltig verbessern.
Jetzt wechseln wir in ein paar Wochen ins Jahr 2025. Eine ordentliche Aufarbeitung wünscht man sich natürlich. Aber wenn es das Ergebnis dann erst dieser unabhängigen Kommission Anfang 27 gibt, ist das natürlich echt noch eine Strecke zu gehen.
Ja, ich würde mir natürlich auch wünschen, wir hätten das Ergebnis früher. Aber die Arbeiterkommission ist jetzt so angelegt. Die folgt auch den Regeln, die von der Bischofskonferenz auch mit dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Missbrauchsfälle vereinbart sind. Und ich werde als Bischof natürlich auch nicht in die Arbeit der Kommission eingreifen, weil das eigentlich ein ganz zentraler Punkt ist, dass sie wirklich unabhängig sind. Ich unterstütze sie in jeder Hinsicht, sodass wirklich alle Akten und Unterlagen zur Verfügung stehen. Die Kommission führt auch viele Interviews mit Zeitzeugen. Ich selber habe auch schon vor einiger Zeit ein Interview gegeben über meine Zeit als Sekretär beim damaligen Bischof Kasper. Insofern unterstütze ich das sehr, aber ich muss im Grunde genommen den Lauf der Dinge dann eben auch so abwarten, wie er vorgesehen ist.
Durch diese Missbrauchsskandale hat die Kirche ganz viel Vertrauen verloren. Kann sich die Kirche da jemals von lösen oder wird es nicht immer wie ein Grauschleier sozusagen an der Kirche kleben?
Es wird sicher ein Stachel im Fleisch der Kirche sein und vielleicht ist das sogar wichtig, dass wir einfach erkennen, dass eben Kirche auch nie perfekt sein kann, sondern selber immer in der Gefahr des Scheiterns steht und wir müssen eben immer sehr kritisch auf die Dinge bei uns schauen und die Dinge nicht unter den Teppich kehren, das ist glaube ich die große Lehre, die wir aus diesen Dingen ziehen, sondern auch Fehler und Probleme offen benennen und dann auch offen angehen. Das ist glaube ich etwas, was wir aus diesen schlimmen Dingen lernen können und wir dürfen eben Kirche nicht überhöhen. In der Kirche sind Menschen, die Fehler machen, die zum Teil auch schlimme Fehler machen und das muss dann aufgedeckt werden und da müssen wir auch ganz selbstkritisch das eben auch nach außen hin zugeben und die Konsequenzen ziehen.
Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich verpflichtet, eine Quote von 30% an Frauen in Führungspositionen zu erreichen. Bischof Klaus Krämer ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Wie sieht die Quote aktuell in Ihrer Diözese Rottenburg-Stuttgart aus? Können Sie die beziffern? Sie sind erst wenige Tage im Amt. Ich möchte Sie nicht überstrapazieren.
Also wir haben viele Frauen einfach, die bei uns auch in sehr verantwortlicher Positionen sind. Nicht nur wird das Gemeindeleben zum großen Teil von Frauen getragen. Im pastoralen Dienst haben wir eine überwiegende Quote von Frauen, die als Gemeindereferentinnen, als Pastoralreferentinnen tätig sind. Und wir haben auch bis in die Leitung der Diözese hinein einen hohen Frauenanteil, also in der Sitzung des bischöflichen Ordinariats, das Gremium, was mir direkt zugeordnet ist, sitzen 6 Frauen als Kolleginnen, die gleichberechtigt Verantwortung für ihre Aufgabenbereiche tragen und mit denen auch ich in den letzten Jahren auf Augenhöhe zusammengearbeitet habe, die ich sehr schätze. Und das ist in etwa ein Drittel dieses Gremiums. Von daher liegen wir, glaube ich, was das angeht, ganz gut.
Sie waren heute schon Bestandteil der SWR1 Nachrichten mit einer Aussage, dass auch das Diakonat für Frauen geöffnet werden könnte, dass Sie das in Aussicht stellen.
Ja, ich denke, das ist ein Gesprächsprozess, der im Gange ist, der auch, denke ich, durch die Synode mit Papst Franziskus, die ja vor wenigen Wochen zu Ende gegangen ist, nochmals, so nehme ich das wahr, geöffnet wurde. Also es sind keine Denkverbote, sondern über die Dinge kann geredet werden und muss geredet werden. Das finde ich eine ganz wichtige Entwicklung. Und ich weiß, dass auch in meiner Diözese das eine Tradition hat, wirklich dieses Thema im Bewusstsein zu halten. Und von daher bin ich sehr gespannt, was da in nächster Zeit noch an Ergebnissen in diesem Diskussionsprozess sichtbar werden wird.
Und der Prozess, Sie haben es gerade schon angesprochen, der läuft natürlich nicht nur bei uns hier in Baden-Württemberg, sondern dann auch eben in Rom, weil da hat es anscheinend ja auch ein, wenn ich die Deutung richtig verstehe, ein Umdenken beim Papst gegeben.
Ich glaube, der Papst denkt schon länger so, aber er hat es jetzt auch sozusagen auch umgesetzt, dass da eine neue Praxis in der Kirche etabliert wird. Es läuft unter dem Stichwort Synodalität, dass eben über die Probleme und die Fragen der Kirche in ganz breiter Weise diskutiert wird, dass da viele beteiligt werden, dass nicht nur Bischöfe diskutieren, sondern dass wirklich alle aktiven Männer und Frauen beteiligt werden an diesen Prozessen und dass auch die verschiedenen Regionen der Weltkirche mit ihrer jeweiligen Sicht zur Sprache kommen. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man deutlich auch sehen muss, dass wir natürlich in Deutschland und in Westeuropa unsere Sicht auf die Dinge haben, aber die Situation natürlich in Afrika, in Asien, in Lateinamerika häufig etwas anders ist. Und wir gehören zu einer Kirche und müssen uns in den wesentlichen Fragen eben auch zu gemeinsamen Konsensen dann zusammenfinden, um zu sehen, wo dann neue Wege möglich sind, wo vielleicht auch dann im gegenseitigen Einvernehmen unterschiedliche Geschwindigkeiten in bestimmten Fragen, unterschiedliche Akzentsetzungen innerhalb der einen Kirche möglich sind, ohne dass wir die Einheit im Glauben dabei in Frage stellen.
In Sachen Diakonat für Frauen, da gab es aber ja anfangs aus Rom das klare Verbot, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, und dann die Wende sozusagen.
Ich glaube, da ist eine Neuakzentuierung jetzt für mich doch wahrnehmbar, dass es eben keine Denkverbote gibt. Das heißt nicht, dass es dann automatisch so kommen wird, aber dass eben die Argumente ausgetauscht werden und dass weiter an diesen Fragen gearbeitet wird. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz großer Fortschritt.
Wie schnell ließe sich sowas umsetzen?
Das ist schwer zu sagen. Also da möchte ich auch kein Prophet sein. Dinge brauchen manchmal lange Zeit, um wirklich zu reifen, aber wir erleben auch immer wieder in der Kirche, dass dann auch relativ schnell neue Wege beschritten werden können. Da bin ich selber sehr gespannt.
Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, was Frauen in der Kirche angeht, die Frauenweihe, also dass Frauen auch Priesterinnen sein dürfen, wie stehen Sie dazu?
Also das ist sicher natürlich nochmal ein größerer Schritt und der kann natürlich nur mit einem ganz großen Konsens der Gesamtkirche überhaupt gegangen werden. Also ich denke, dass die Frage des Diakonats eine erste Annäherung an diese Frage ist und dass wir erstmal die Schritte tun können, die zumindest nicht grundsätzlich ausgeschlossen erscheinen und dann sehen, wohin uns der Weg führt.
Aber das macht schon deutlich, dass die katholische Kirche weiß, ohne Frauen auf allen Ebenen ist man dann eben nicht mehr zeitgemäß.
Nicht nur nicht zeitgemäß, sondern es ist einfach ein Wissen darum, dass die Frauen ein ganz wichtiger Teil der Kirche sind und sehr viel einzubringen haben. Und ich habe das selber in meiner Arbeit bei Missio immer wieder erlebt. Wir haben sehr stark auch die Arbeit von Frauen, auch die Ausbildung von Ordensfrauen gefördert, weil das eine ganz wichtige Ressource ist, weil die Frauen viel einzubringen haben, auch nochmal Dinge einzubringen haben, die Männer in gleicher Weise gar nicht einbringen können. Und das gehört zum Reichtum der Kirche, den es auch zu erschließen gilt für das kirchliche Leben.
Irgendwas Höheres wird es schon geben, denken sich viele Menschen, ohne es genauer benennen zu können oder auch zu wollen. SWRs Leute geht weiter mit Bischof Klaus Krämer. Müsste in Krisenzeiten wie diesen der Glaube nicht gefragter sein denn je?
Ich glaube, er ist vielleicht wichtiger denn je in Krisenzeiten. Also ich erlebe es natürlich auch sehr stark, wie viele Menschen Angst haben, Angst vor der Zukunft. Gerade junge Menschen, die eine drohende Kriegsgefahr sehr bedrückt, auch die Gefahr der Klimakatastrophe. Das sind alles Dinge, die Menschen Angst machen und auch lähmen können. Und da ist, glaube ich, der Glaube ein ganz wichtiger Anker, um einen Grund zu haben, auf dem man stehen kann, auf dem man dann auch wirklich zuversichtlich in die Zukunft gehen kann. Also ich glaube, dass der Glaube da auch Kräfte freisetzt, um wirklich sein Leben zu gestalten und mit anderen Menschen auch in Gemeinschaft die Probleme, die wir als Gesellschaft und als Individuen haben, auch anzugehen.
Wie können Sie mir Hoffnung geben, sozusagen? Also wenn ich sehe genauso die Zeiten, wie Sie die sehen, wenn Sie sagen, junge Menschen haben Angst vor einem drohenden Krieg, dass er auch sozusagen hierhin kommt. Was können Sie denen entgegenhalten?
Also wir haben natürlich unsere Botschaft, die wir auch in diesen Kontext hinein formulieren wollen und müssen. Das geschieht auch in guten Predigten, in guten auch Verkündigungssendungen und Impulsen, die ja auch im Rundfunk laufen, für die ich auch sehr dankbar sind. Und vor allem, denke ich, auch durch Zeugnisse von Menschen, die erlebt haben, wie der Glaube in ihrer Lebenssituation ihnen geholfen hat. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Moment, dass wir als Kirche nicht einfach nur Lehren verbreiten, sondern dass wir mit Zeugnissen arbeiten, die ganz konkrete Menschen aus ihrer Situation heraus formulieren und damit dann eben auch den Impuls setzen, der andere dann auch aufmerksam machen kann, ob nicht auch sie in ihrer Situation aus dieser Kraftquelle Energie für ihr Leben schöpfen können.
Kraftquelle nehme ich gleich mal auf. Zum Glauben gehört für viele auch das Gebet und sie sagen, ich vertraue auf die Macht des Gebets und ermutige dazu, mit dem Beten nicht aufzuhören. Die Botschaft, die uns prägt, hat nichts an Kraft und Stärke verloren. Was macht sie so sicher?
Ich habe das jetzt im Zusammenhang mit meiner Ernennung zum Bischof sehr, sehr intensiv erlebt. Also schon während der Sedisvakanz haben viele Menschen um einen guten Bischof gebetet. Das hat mich sehr beeindruckt. Also wir haben auch ein Gebet zur Verfügung gestellt. Das ist auch sehr intensiv in den Gemeinden gebetet worden. Und als dann meine Ernennung bekannt wurde, haben mir sehr viele Menschen versichert, dass sie für mich beten. Und ich habe gemerkt, was das auch mit mir macht, dass ich einfach spüre, dass da eine Gemeinschaft hinter mir steht, die nochmal weit über das hinausgeht, was jetzt konkrete Unterstützung in bestimmten Aufgaben, die mir auch zugesichert wurde, umfasst. Das ist nochmal eine Dimension, die weit darüber hinausreicht und die auch mir einmal Sicherheit gibt, mutig in dieses Amt zu gehen, aber eben auch das Wissen darum, dass die Menschen zusammenstehen, dass sie sich als Gemeinschaft verstehen, die wirklich als Kirche, als Glaubende in dieser Welt präsent sind. Und das ist eigentlich der Wurzelgrund, auf dem Kirche wächst und lebt.
Brauche ich denn aber für den intensiven Glauben unbedingt die Kirche? Wir hatten schon mal ins Studio-Feedback geschaut zur Sendung und da gab es dann halt ganz am Anfang jemanden, der geschrieben hat, Thema Kirche, das ist nicht so mein Ding, ich schalte mal ab. Also den hatten wir jetzt für die Sendung verloren, den haben Sie als Kirche auch verloren. Brauche ich die Kirche für den intensiven Glauben?
Ich denke, ich brauche den Kontakt zu anderen Menschen, die auf diesem Weg sind. Es ist sehr, sehr anspruchsvoll, diesen Weg ganz alleine gehen zu wollen. Es ist einfach viel, viel, viel hilfreicher, wenn man weiß, dass man mit anderen unterwegs ist, die dasselbe Ziel haben, sich da auch gegenseitig ermutigt, auch stärkt, auch in krisenhaften Situationen einander helfen kann. Und das ist eigentlich das, was Kirche im Innersten ausmacht. Es geht nicht darum, jetzt einer amtlichen Struktur anzugehören, sondern Kirche wirklich als Gemeinschaft von glaubenden Menschen, die ihren Weg gemeinsam gehen und sich untereinander helfen und stützen. Das ist eigentlich ein viel tragfähigeres Bild von Kirche. Und insofern würde ich sagen, ist Kirche für den Glauben sehr, sehr wichtig und auch möchte ich jedem dann auch wirklich empfehlen, den Kontakt dazu suchen.
Für viele gibt es aber halt auch so eine Art, ich sag mal, Ersatzreligion, ob es der ausgelebte Extremsport ist, die Nähe zu einem Fußballverein oder zu einem Sportverein oder das Musikkonzert. Wie schauen Sie auf sowas?
Ja, man muss, glaube ich, sehr aufpassen. Ersatzreligionen sind immer auch gefährlich, weil dann Dinge absolut gesetzt werden, die zwar wirklich auch für die Freizeitgestaltung schön und hilfreich sein können, aber letztlich eben doch keine Grundlage für die eigentliche Ausrichtung des eigenen Lebens sein können. Auf der anderen Seite stehen wir aber auch in engem Kontakt mit solchen Gruppen. Wir sind mit den Sportvereinen in intensiven Kontakten. Ich habe auch schon eine Einladung zum Gespräch da bekommen im Bereich der Musik sind wir, glaube ich, sehr intensiv unterwegs als Kirche. Wir haben großartige Chöre. Ich habe das selber bei meiner Amtseinführung in Rottenburg und in Stuttgart erlebt, wo unsere Dommusiken in Rottenburg und Stuttgart, hinter denen große Domsingschulen stehen, auf einem fantastischen Niveau das gestaltet haben. Und das ist eben nicht nur eine Möglichkeit für junge Menschen, eine sehr qualifizierte musikalische Grunderziehung zu bekommen, sondern da wird man auch mit Glauben und Kirche in Berührung gebracht und kann man auch erleben, wie man sich aktiv am Leben der Kirche beteiligen kann, wie man alles mitgestalten kann. Also insofern sind solche Lebensfelder auch ganz wichtige Berührungspunkte für kirchliches Leben.
Am ersten Advent wurde SWR1 Leutegast Klaus Krämer zum Bischof geweiht. Jetzt steht das erste Weihnachtsfest in diesem neuen Amt an. Sie hatten es schon am Anfang der Sendung deutlich gemacht, dass alleine dadurch der Terminkalender schon sehr voll ist. Was kommt da auf Sie zu? Wie viele Termine haben Sie da so?
Also ich freue mich jetzt eigentlich, wenn die Vorbereitungen dann auch tatsächlich, denke ich, auch mit dem Ende dieser Woche einigermaßen getroffen sind, dass ich mich dann innerlich auf das Weihnachtsfest, auch auf die Gottesdienste, auf die ich mich sehr freue, vorbereiten kann. Ich werde diesmal die Heilige Nacht in meiner Heimatgemeinde in Leutenbach feiern, wo ich schon seit 27 Jahren die Christmette ununterbrochen gefeiert habe und auch den Termin schon zugesagt hatte, lange bevor ich wusste, dass sich mein Terminkalender noch nun entscheidend ändern wird. Aber ich habe an dieser Zusage gerne festgehalten und das ist auf große Freude dort gestoßen. Und das ist für mich wirklich ein sehr schöner Punkt jetzt als Bischof, diese lange Tradition jetzt auch fortzuführen. Und ich werde natürlich dann am Sonntag im Rottenburger Dom das Pontifikalamt zum Weihnachtsfest feiern, das immer wunderbar gestaltet ist. Wir haben vor allem eine wunderbare Dommusik in Rottenburg, auf die man sich wirklich immer wieder freuen kann. Und freue ich mich vor allem auf die Eröffnung der Sternsinger-Aktion dann am 5. Januar in Oberdischingen. Das war mir nochmal wichtig, diesen Termin auch wirklich zu haben, weil ich natürlich als langjähriger Präsident des Kindermissionswerks die Sternsinger-Aktion verantwortet habe und die in unserer Diözese auch besonders erfolgreich ist. Wir sind wirklich die Diözese, die seit Jahrzehnten fast schon immer das höchste Sammelergebnis in ganz Deutschland hat. Also es ist bei uns ganz fest verwurzelt und deswegen ist es mir nicht nur wichtig, sondern auch eine Freude und ein Bedürfnis, wirklich mit den Sternsingern zusammen den Start dieser Aktion dann bei uns zu feiern. Und dann wird sozusagen ein weiterer Höhepunkt wird dann am Erscheinungsfest der große Gottesdienst in St. Eberhard sein.
An den Weihnachtstagen sind die Kirchen bekanntlich immer besonders gut gefüllt. Da wird man dann halt auch vielleicht besonders auf ihre Predigt achten. Die schütteln Sie ja auch nicht so aus dem Ärmel wahrscheinlich. Da sitzen Sie jetzt schon dran?
Ja, ich habe mir schon Gedanken gemacht, natürlich. Aber ich werde jetzt auch noch mal in derzeit noch mal intensiv an die Dinge gehen. Predigt ist mir immer sehr wichtig gewesen, muss ich sagen, und auch in den letzten Jahren. Aber mir ist natürlich klar, dass die Predigt des Bischofs noch mal aufmerksamer gehört wird. Das ist auch gut und richtig so. Und ich versuche da dann doch auch einige Akzente zu setzen, die dann auch Menschen wirklich in diesen Tagen erreichen können.
Das Weihnachtsfest in der Kirche ist das eine. Das Weihnachtsfest privat zu Hause wird es bei Ihnen auch geben. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich freue mich darauf, dass ich auch am Heiligen Abend dann mit meiner Familie, mit meinem Bruder und seiner Familie das Weihnachtsfest dann feiern kann. Das ist dann doch so ein familiärer Rahmen, der mir auch selber sehr, sehr gut tut.
Sie kochen gerne indisch, habe ich gehört. Wird es aber nicht zu Weihnachten geben.
Nein, ich koche auch indisch. Okay. Also ich koche generell gerne, habe mich auch die ganze Zeit selber bekocht sozusagen, weil das für mich auch immer ein gutes Moment ist, abzuspannen und Abstand bekommen von den Geschäftigkeiten des Alltags. Ich habe vor allem auch in Aachen erlebt, da waren wir eine Gruppe von Priestern aus der Stadt, die sich für alle 14 Tage getroffen haben. Da war natürlich auch das gemeinsame Abendessen immer ein zentrales Moment und da habe ich mir auch immer Mühe gegeben, da ein guter Gastgeber zu sein. Also insofern ist es auch eine Form, auch Gemeinschaft zu pflegen und das möchte ich als Bischof auch weiter versuchen.
Gibt es bei Ihnen ein klassisches Weihnachtsessen?
Naja, ich habe in den letzten Jahren vor allem ein Hirschragout dann gekocht. Das ist also, denke ich, ein festliches Essen, hat aber den großen Vorteil, dass man es dann auch immer wieder über mehrere Tage hinweg dann auch essen kann. Und das ist bei einem Single-Haushalt dann auch immer ein Kriterium.
Schlussrunde in SWR 1 Leute mit Bischof Klaus Krämer. Wir hatten die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals schon angesprochen und da gibt es natürlich auch in der SWR1-Hörerschaft relativ viel Unmut zu. Gerd Wittmann aus Korntal hat etwa geschrieben, solange die Kirche Missbrauchsopfer nicht angemessen entschädigt, sondern auf Zeit spielt und solange Kirche die schwerstkriminellen Täter nicht der Strafjustiz ausliefert, solange ist der überstrapazierte Begriff der praktizierten christlichen Nächstenliebe blanker Hohn und Spott. Wie gehen Sie mit so einem Kommentar um? Der wird Ihnen das ein oder andere Mal wahrscheinlich auf den sozialen Kanälen, auf der Straße begegnen.
Ja gut, ich nehme das natürlich zunächst mal ernst als Rückmeldung, versuche dann aber auch zu erklären, was wir tatsächlich tun, weil es natürlich in der Tat nicht so ist, dass die Dinge unter den Teppich gekehrt werden, sondern wir da auch eng mit den Behörden zusammenarbeiten. Ich habe von der Kommission gesprochen, die genau diese Dinge ganz klar im Blick hat und da auch sehr schnell und zeitnah die richtigen Schritte einleitet. Und auch bei der Entschädigung gehen wir im Moment Wege, die nicht als eine Verharmlosung oder ein Wegschieben des Problems gesehen werden können. Aber ich versuche eben dann diese Dinge dann auch zu vermitteln und dann dadurch mit den Menschen auch ins Gespräch zu kommen.
Aber die Ungeduld, merkt man, die ist natürlich bei dem Thema besonders groß.
Die ist auch verständlich, das kann ich gut nachvollziehen. Aber es ist eben nicht so, dass wir untätig bleiben, sondern dass wir da wirklich mit großer Sorgfalt und auch zügig am Werk sind.
SWR1-Hörerin Tina Schäfer-Brennenstuhl hat geschrieben, ist fast ein Eintrag in ihren Terminkalender in Zukunft. Herr Krämer möchte viele Einrichtungen der Diözese besuchen, das hatten Sie gesagt. Herzliche Einladung deshalb in die psychologische Beratungsstelle Horb. Auch sowas gehört dann wahrscheinlich dazu.
Ja, also ich danke für die Einladung, denn die Beratungsstellen sind natürlich ein ganz wichtiger Teil unseres Angebots, das wir haben, dass Menschen mit ihren Problemen dann sehr professionell auch Rat bekommen. Die sind über die ganze Diözese verteilt und wir haben eine Telefonseelsorge, wir sind auch in vielen anderen Bereichen, in den Kliniken, in der Notfallseelsorge sehr nah an Menschen, die in ganz konkreten existenziellen Drucksituationen Hilfe und Unterstützung brauchen, und das ist für mich ein ganz wichtiger Teil, wie wir unseren Auftrag als Kirche wahrnehmen.
Dann hat geschrieben Karol Szymanowski aus Stuttgart, hat eine Frage an den Bischof, und zwar, was Sie mit den ausländischen Gemeinden denn in Zukunft unternehmen möchten bezüglich Gemeinderäume. Das heißt, die Kirche will in den nächsten Jahren viele Räume aus wirtschaftlichen Gründen, schreibt er, verkaufen, und somit ist der Rückzug nach dem Gottesdienst sehr eingeschränkt für die Gemeinden. Also das heißt, ausländische Gemeinden nutzen die Gemeinderäumlichkeiten der katholischen Kirche. Wie sieht das in Zukunft aus?
Ja, die Frage spielt vermutlich auf den Immobilienprozess an, den wir tatsächlich gestartet haben, auch schon vor Beginn der Sedisvakanz, weil wir einfach mit Blick auf die zurückgehenden Ressourcen, auch die zurückgehenden Mitgliederzahlen, einfach den Gebäudebestand unserer Diözese nochmal kritisch anschauen müssen, auch reduzieren müssen, damit wir die Gebäude tatsächlich leisten können, damit sie aber auch für den pastoralen Bedarf passgenau zugeschnitten sind. Und zu diesem Bedarf gehören natürlich auch die Bedarfe der muttersprachlichen Gemeinden, die einen ganz wichtigen Teil unserer Diözese ausmachen. Es ist tatsächlich ein Anteil von Katholikinnen und Katholiken anderer Muttersprache, der viel größer ist als die meisten, das tatsächlich so wahrnehmen. Und die liegen mir sehr am Herzen. Und deswegen werde ich da natürlich auch darauf schauen, dass die Bedarfe, die dort nötig sind, auch wirklich berücksichtigt werden. Denn wir wollen die Gebäude erhalten, die wir für die Pastoral in Zukunft tatsächlich brauchen. Da soll es keine Reduktion geben.
Da haben wir, glaube ich, während der 2 Stunden jetzt einen ordentlichen Einblick bekommen, welche Themenfelder alle bei Ihnen auf dem Schreibtisch liegen, was Sie sozusagen anzugehen haben. Das ist eine Menge. Antonia hat geschrieben, wünscht uns beiden einen guten Abschluss des Jahres 2024 und bescheinigt uns eine gute Sendung und Ihnen, dass Sie ein beeindruckender Gast sind. Und es gibt noch Martin Nentwich, den ich erwähnen möchte, aus Morhard. Er hat geschrieben, mir hat die Wahl von Klaus Krämer zum Bischof die Hoffnung gegeben, dass sich die katholische Kirche in der Diözese Rottenburg-Stuttgart positiv entwickelt, nachdem ich mich schon mit dem Gedanken rumgeschlagen habe, die katholische Kirche zu verlassen. Das zahlt dann sozusagen auf Ihr Konto direkt ein.
Ja, das ist natürlich ein schönes Weihnachtsgeschenk und ermutigt mich dann auch zuversichtlich ins neue Jahr zu gehen.
Bischof Klaus Krämer, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen ein gutes Weihnachtsfest und gelungene Amtszeit.
Ja, vielen Dank. Auch Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.